Deutschlandfunk, Europa heute.
US-Präsident Trump hat die militärische Unterstützung für die Ukraine aussetzen lassen. Das betrifft die Lieferung von Waffen, also Munition und Gerät. In welchem Umfang amerikanische Geheimdienste ihre Informationen jetzt noch an die Ukraine weitergeben, das ist unklar. Der ukrainische Verteidigungsminister Umarow hat gestern nach einem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Pistorius gesagt, dass man bereits an Alternativen arbeitet. Sicher scheint, dass die Weitergabe zumindest eingeschränkt wurde. Allerdings gibt es widersprüchliche Angaben zur Übermittlung von Koordinaten über Ziele in Russland, zu Angaben über russische Truppenbewegungen oder laufende russische Luftangriffe auf die Ukraine. Gerhard Conrad war lange hochrangiger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes und zuletzt Geheimdienstkoordinator der Europäischen Union in Brüssel. Er kann also beurteilen, wie groß die Lücke sein dürfte, die die USA nun in der Ukraine lassen, wenn es um militärische Aufklärung geht. Guten Morgen, Herr Conrad. Schön, dass wir sprechen.
Guten Morgen, Frau Born.
Welche Informationen, die bisher aus den USA kamen, bleiben denn jetzt Ihrer Einschätzung nach aus?
Ja, nun, die USA verfügt ja letzten Endes über ein nahezu konkurrenzloses, auch globales, satellitengestütztes Aufklärungssystem. Das bezieht sich auf Funkaufklärung und es bezieht sich auf, ich nenne es jetzt mal optische Aufklärung. Das heißt, nichts in einem Aufklärungsgebiet bleibt unentdeckt, entweder optisch oder durch andere Formen der Signaldetektion. Das heißt, die Ukraine bekommt nicht mehr, wenn denn diese Informationen nicht weitergegeben werden, bekommt insbesondere nicht mehr Informationen, und zwar detailhafte und dynamische, aus der Tiefe des russischen Raumes. Das heißt, wenn dort Flugzeuge starten, wenn dort Raketen abgeschossen werden, Drohnen gestartet werden, dann werden diese Dinge detektiert durch amerikanische Satelliten, aber diese Informationen würden dann theoretisch, oder wenn sie nicht weitergegeben werden, verkürzt es die Vorwarnzeit für die Ukrainer entscheidend.
Das heißt, was wären da die Folgen für die militärische Verteidigung?
Ja gut, wenn die Vorwarnzeit verkürzt wird, dann können Sie, wenn Sie Pech haben, nicht mehr rechtzeitig reagieren, also Flugzeuge, beziehungsweise dann meistens die Projektile und die Raketen nicht abfangen, die Drohne nicht abschießen und dann kommen die eben ungehindert ins Ziel. Zerstörung, menschliche Verluste sind eben die Folge. Ja, das heißt, das kann schon erheblich werden. Und umgekehrt auch, sag mal, das Bemühen der ukrainischen Streitkräfte, sozusagen proaktiv Truppenkonzentrationen, logistische Knotenpunkte, insbesondere wiederum auf russischem Territorium zu bekämpfen. Und Sie wissen, da hat sich ja einiges in den letzten Monaten getan. Auch diese Dinge würden zumindest deutlich eingeschränkt werden.
Ja, jetzt haben Sie diese Truppenbewegung angesprochen, auch die laufenden russischen Angriffe, was beides aus den Quellen der Amerikaner kommt. Aber welche Ergebnisse zur Aufklärung kommen denn aus anderen Quellen, also vielleicht über die NATO? Und was können die Ukrainer auch selbst, also mit eigener Luftüberwachung oder mit Drohnen?
Ja, wissen Sie, also mit der NATO müssen wir vorsichtig sein. Die NATO als Bündnis tritt ja in diesem Konflikt erst einmal nicht auf. Erklärtermaßen, es sind also wenn Mitgliedstaaten, die das tun, die nationale Kapazitäten voranbringen. Und da gibt es natürlich alle möglichen, auch satellitengestützte Kapazitäten, die aber eine Qualität nicht haben. Sie können dynamische Prozesse nur unzureichend wiedergeben. Denn Satelliten, denken Sie immer dran, Satelliten müssen ja immer dann über dem Ziel sein. Satelliten haben aber die unangenehme Eigenschaft, eben um die Erde zu rotieren. Sie haben also immer nur entsprechende Zeitfenster. Wenn Sie also nicht viele Satelliten haben, die gut koordiniert aufeinander arbeiten, bekommen Sie kein lückenloses und dynamisches Lagebild, sondern immer nur zu bestimmten Zeitpunkten kann man sagen, das ist jetzt derzeit der Ist-Zustand. Da kann man natürlich einiges machen. So, also können Koordinaten von festen Zielen zum Beispiel, kann man auch zum Teil, wenn es große Ziele sind, kann man auch über andere europäische, nenne ich es jetzt mal, Satelliten, also nicht der EU, da gibt es auch welche, aber nationale Satelliten erfassen. Mhm. Da kann man was machen. Und sonst, wissen Sie, mit Flugzeugen ist ja alles schön, aber Flugzeuge können im Wesentlichen, der ukrainische Luftraum ist ja gesperrt, die Ukrainer können das tun, aber sie schauen dann maximal 20, 30, 40, 50 Kilometer oder 100 Kilometer hinein in russisches Territorium. Ja, das ist dann sogenanntes Sideward-Looking-Radar oder solche Dinge können sie natürlich machen. Aber das ist nicht auf 500 Kilometer oder 1000 Kilometer ausgerichtet. Das geht einfach technisch nicht. Da brauchen sie Satelliten.
Mhm. Nun wissen wir ja noch recht wenig und die Angaben aus den USA sind auch ja widersprüchlich. Liegt es daran, dass man jetzt der russischen Seite keine operativen Informationen an die Hand geben will, also dass man nicht so weit gehen will, dass man Russland zu klare Hinweise gibt, was jetzt möglich wäre, ungefährdet?
Das wird mit Sicherheit eine Überlegung sein. Insgesamt ist es ja auch ein Charakteristikum der, ich nenne es jetzt mal, der Trumpschen Kommunikation, sich dann letzten Endes wiederum alle Optionen offen zu halten. Sie fangen an mit Pomp and Circumstance und hinterher, Sie sehen es ja auch zum Beispiel bei den Zöllen, nicht den Zollandrohungen gegen Kanada und Mexiko, kommt dann ein wesentlich kleineres Konstrukt heraus. Und deswegen bleibt das alles eben vage. Wichtig ist der öffentliche Druck auf die Ukraine, aus USA-Sicht.
Sie haben es gerade auch schon angedeutet, aber wo sind denn Grenzen, bei denen die Europäer die militärische Aufklärung aus den USA ersetzen können?
Ja, die liegen in der Tat bis auf Weiteres noch, muss man sagen, in der extensiven Nutzung von satellitengestützter Fernmelde und optischer und technischer Aufklärung. Die Europäische Union verfügt ja durchaus über Erdbeobachtungskapazitäten, die potenziell haben, aber dieses Potenzial müsste, für militärische Aufklärung überhaupt erst einmal optimiert werden. Nicht? Der Copernicus als Erdbeobachtungssystem ist sehr gut, aber hat natürlich eine ganz andere Zielsetzung und auch die Auflösung, also die Genauigkeit der Bilder. Das heißt, wie groß ist sozusagen ein Pixel auf dem Bild? Das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was die Amerikaner aufzubieten haben. Das sind 10 bis 5 Quadratzentimeter, ist ein Punkt. Da können Sie also wirklich schon hochdetaillierte Bilder produzieren. Da wird die EU vielleicht in den nächsten Jahren nachbessern können, aber das sind ja alles jetzt ganz neue Dinge. Die EU ist ja bekanntlich nicht für militärische Zwecke ausgebaut und ausgerüstet und mandatiert gewesen.
Jetzt haben wir über die Ukraine gesprochen, aber welche Auswirkungen befürchten Sie denn über die Ukraine hinaus?
Ja, sehr stark. Das sollten wir gar nicht geringschätzen. Ich nenne es mal Hantieren mit Geheimdienstkooperation, das Öffentliche dazu, Geheimdienstkooperation, die bisher auf Vertrauensbasis beruhte. Wenn Sie das alles zur Disposition stellen, das führt zu Vertrauensverlusten ganz erheblicher Art. Sie können heute schon in den Medien lautes Nachdenken verschiedener großer Dienste, europäischer, aber bis hinein nach Australien und Japan, Dienste, wie soll man sagen, hören oder vernehmen, die Skepsis in Bezug auf die Zuverlässigkeit der amerikanischen Nachrichtendienste äußern. Und das Misstrauen zwischen Diensten führt sehr häufig dann zum Verlust der Kooperation da, wenn es am nötigsten wird. Das ist mit diese sich abzeichnende Vertrauenskrise dürfte mit einer der schwerwiegendsten Hypotheken sein aus diesem Unternehmen.
Das war Gerhard Konrad, Völkerrechtler, Islamwissenschaftler und früherer BND-Mitarbeiter. Inzwischen publiziert er Nichtwissen ist tödlich, lautet der Titel seines letzten Buches. Herr Konrad, vielen Dank fürs Gespräch.
Lieben Dank zurück. Danke.